Ich habe einen kurzen Punkteüberblick gemacht, der Ihnen helfen kann, mitzukommen, mir zu folgen in den Ausführungen. Ich möchte mich zunächst einmal beim Geschichtsverein bedanken für diese Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich sehe das als Teil meiner Arbeit an, über diese Thematik nachzudenken und auch andere mitzuerleben lassen, was wir entdecken, was wir durch die Jahre auch für Erfahrungen machen. Und davon möchte ich heute etwas weitergeben. Sie werden auf der Übersicht sehen, dass ich dort einen einleitenden Abschnitt habe über die Vielvölker, das Vielvölkerpanorama des zentralen Chaco. Das habe ich gemacht, weil das ja wahrscheinlich publiziert wird und weil man dann nicht für alle Leser werden das so verstehen und so interpretieren, wie wir das hier sehen. Und wir haben es ja in diesen Tagen noch wiederholt uns vorgehalten, dass diese Plurikulturalität bei uns präsent ist und wer die Völker sind und wer die Siedler sind und in welcher Reihenfolge sie in den Chaco gekommen sind, hörten wir auch schon. Und ich habe da besonders Gewicht darauf gelegt, dass die ersten Erschließer des Chaco vor 1200 Jahren in den Chaco kamen und so weiter. Sie werden das da sehen, ich werde das aber nicht vortragen. Ich habe das vollständigkeitshalber gemacht, aber ich möchte lieber auf den zweiten und dritten Teil jetzt eingehen, erst etwas über Lernsituationen sprechen, weil das Thema ist ja multikultureller Lernprozess und dann zweitens werde ich auf Lerninhalte zu sprechen kommen und ich hoffe, dass sich das in 40 Minuten alles sagen lässt. Ehe wir uns hier den von deutschen Mennoniten erlebten Lernprozessen des multikulturellen Miteinander zuwenden, wollen wir kurz analysieren, welche Faktoren dieses Lernen geprägt haben. Dabei lassen sich meines Erachtens wenigstens 5 Gruppen von Elementen identifizieren, die einen nachweisbaren Einfluss gehabt haben. Einmal die tägliche Begegnung mit der Andersartigkeit, die missionarische Arbeit, Programme der Nachbarschaftshilfe, auswärtige Kritik und das Experiment mit der Demokratie. Ich spreche zuerst über die Begegnungen. Die ersten Begegnungen zwischen Indigenen und Mennoniten im zentralen Chaco waren sporadisch. Von mennonitischer Sicht wurde wahrgenommen, das war für sie sehr wichtig, dass die Enclit friedlich waren, was zu einer unbekümmerten Haltung ihnen gegenüber führte. Die Indigenen ihrerseits versuchten, die Art und Weise der Immigranten zu entschlüsseln, indem sie vorsichtige Annäherungsversuche machten und kleine Tauschhändel probierten. Als das zu funktionieren schien, gingen sie von einer möglichen Beziehung der Freundschaft aus und vertieften die Kontakte von ihrerseits aus ihrer Initiative mit spontanen Arbeiten als Leistungen für Tauschwaren. Aufgrund allgemeiner Stereotypen jener Zeit bewirkten die ersten interethnischen Eindrücke bei den Mennoniten tiefes Mitleid für das Schicksal dieser Wilden, deren Leid in Krankheit, fehlender Reinlichkeit und einer verkehrten Lebensweise gesehen wurde. Positiv beeindruckte ihre Ausdauer im harten Klima, ihr Naturwissen, ihre Ortskundigkeit und die Kunst des Spurenlesens. Wenn immer jemand verirrte von unseren Leuten, dann mussten die Indianer die Spuren suchen. Das Mitleid verstärkte sich noch, als während des Chaco-Krieges bekannt wurde, dass das Militär einen Schießbefehl gegen die Indigenen erlassen hatte. Mennoniten versuchten, die indigenen Nachbarn so gut wie möglich zu wahren und zu schützen, was ihnen mit erhöhter Loyalität von deren Seite vergütet wurde. Die 40er und 50er Jahre brachten für die Mennoniten ein Wachstum in der landwirtschaftlichen Produktion und eine zunehmende Abhängigkeit von indigenen Arbeitskräften. Das veränderte auch das interethnische Verhältnis. Aus dem Süden und Osten kamen Iwakle, Toba, Sanapana, um sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Die Kontakte wurden länger und intensiver. Die Andersartigkeit wurde nunmehr als kulturelles Verhalten wahrgenommen. Typische Bewertungsmuster, die entstanden, lauteten: Die Indianer sind unbeständig, unselbstständig, sie leben sorglos, verschwenderisch, sie sind faul und arbeiten nur, wenn sie hungrig sind. Wenn einer was hat, kommen alle und essen es weg und so weiter. Wir lernen also hier, dass es gleich schon von den ersten 20 Jahren zu den zweiten 20 Jahren eine gewisse Änderung in der Haltung, in der Einschätzung gegeben hat. Die ersten Eindrücke beruhten wahrscheinlich mehr auf rassistische Deutung der Situation. Man ging, die Stereotypen sagen das, man ging von fehlender oder weniger Intelligenz aus, während nachher, wo man sich abhängiger von den Indianern fühlte, man merkte, wie intelligent sie waren und wie sie auf ihre Art und Weise zu ihrem Ziel kamen. Und dann hat man eben sie mehr als Wirtschaftsfaktoren und wirtschaftliches Gegenüber gesehen und auf der Art und Weise sie besser und anders kennengelernt. Eine dritte Etappe der Begegnungen, die auch hauptsächlich im Arbeitsverhältnis beruhte, fing mit dem Bewusstsein des Arbeitsgesetzes an. Nun wurden die Indigenen immer mehr als vollwertiges Gegenüber gesehen, die auch gesetzlich verankerte Rechte hatten. Freiwillig oder aus Angst, man sah sie vollwertiger. Es musste gelernt werden, miteinander zu verhandeln. In Fällen von Laboralkonflikten schaltete sich das Gericht ein und das Gesetz bestimmte dann das Resultat und nicht das mennonitische Rechtsverständnis. Zweitens, während das Lernen durch Begegnungen im Wirtschaftsalltag den größten Teil der mennonitischen Gesellschaft betraf, die meisten hatten irgendwo Personal oder hatten Kontakte mit Indigenen, bot die 1935 angefangene Missionsarbeit einer kleineren Gruppe Akteure die Gelegenheit für interkulturelle Erfahrungen. Allerdings wurde nicht von einem gegenseitigen Lernaustausch ausgegangen, sondern davon, schulische, medizinische und geistliche Inhalte und Dienste zu übermitteln, wo es angeblich bei den Indigenen fehlte. Dabei mussten aber die indigenen Sprachen erlernt werden, was wiederum viele Einsichten in deren Kulturen gab. Für die Unterstützer der Missionsarbeiter gab es also oft auch Informationen, die eine wichtige Ergänzung zu jenen Entdeckungen bedeuteten, die sie im Arbeitsverhältnis schon gemacht hatten. Dazu kam die sich neu vertiefende Überzeugung, dass die Heiden Miterben seien, also eine theologische Begründung, dass alle Volksgruppen von Gott geliebt und eingeladen sind. Soweit das Lernen durch die Missionsarbeit. Drittens, die von der Missionsarbeit angefangene Nachbarschaftshilfe wurde ab 1962 von der neu gegründeten ASIM übernommen. Mit internationaler Beteiligung konnte Land erworben und 15 indigene Kommunitäten gegründet werden. Der Beistand schloss den Aufbau einer Infrastruktur und die beratende Begleitung in Produktion und sozialen Diensten mit ein. Träger dieser Arbeit waren die lokalen mennonitischen Gemeinden und zivile Vereinigungen. Aus ihren Kreisen musste auch das Beratungspersonal rekrutiert werden. In der nun 50 Jahre währenden Arbeit, voriges Jahr waren es 50 Jahre, kamen schätzungsweise jährlich im Schnitt 15 neue Mitarbeiter in den Dienst, die meist einen dreijährigen Dienst leisteten. Wir können also davon ausgehen, dass heute rund 750 Mitglieder der deutsch-mennonitischen Gesellschaft auf eine Diensterfahrung mit indigenen Kommunitäten zurückschauen. Das Lernen in diesem Prozess führte von Bevormundung, dieser Prozess der Nachbarschaftshilfe, das Lernen in diesem Prozess führte von Bevormundung zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. So wurde anfänglich dem Rechnung getragen, dass die Indigenen Landwirte werden wollten, weil sie es sagten, weil sie es wollten, so wie sie es bei den mennonitischen Arbeitgebern gesehen hatten. Als aber das indigene Interesse sich mehr auf kultureigene Wirtschaftsformen verlagerte und dazu auch die Autonomiebestrebungen dazukamen, mussten neue Formen der Beratung gefunden werden. Das ist ein Kapitel für sich, was interessant wäre, einen Vortrag über, wie dieser Wandel bei den Indianern in ihren Bestrebungen für die Zusammenarbeit von diesem mennonitischen Modell zu ihrem eigenen Modell überwechselte. Die jährlichen Beratungsabkommen, die wir heute führen, die nur jene Dienste anbieten, die von der Gemeinschaft kollektiv beantragt werden, tragen diesem Rechnung. Partnerschaftliches Verhandeln, das zu gemeinsamem Handeln und dann zum Bewertungsdialog führt, vertieft die interkulturelle Kommunikation. Ging man eher davon aus, dass Inhalte übersetzt werden könnten, geht ja alles zu übersetzen, man kann mit den Indigenen verhandeln und kommunizieren, sich verständigen, man übersetzt das eben. Aber das lernte man, dass das nicht geht. Also ging man früher von der Übersetzung über, so war nun durch die Nachbarschaftshilfe die Möglichkeit gegeben, eine Schnittfläche des gemeinsamen Handelns zu erleben. Ein Raum, in dem Wort und Sinn für beide Seiten das Gleiche bedeuteten, weil der Kontext gemeinsam erschaffen worden war. Wir sprechen etwas über Kritik, hat uns sehr geholfen zu wachsen. Gerade durch die Programme der Entwicklungszusammenarbeit kamen die lokalen interethnischen Beziehungen auch rasch ins Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit und waren damit deren Kritik ausgesetzt. Vor 50 Jahren konzentrierte sich die Beanstandung mehr auf die fehlende Integration zwischen Mennoniten und Indigenen, was als rassistische Apartheid interpretiert wurde. Später wurde gerade diese ethnische Autonomie und kulturelle Fortdauer gesucht. Erst gegen Integration, nachher war man mehr für die Integration, nachher war man dagegen, weil man die ethnische Autonomie und kulturelle Fortdauer suchte, wodurch Integration und Kulturwandel wiederum ins Kreuzfeuer der Kritik kamen. Zu viel Integration. Dann gab es eine Welle der Empörung wegen dem sogenannten Wirtschaftsgefälle zwischen Mennoniten und Indigenen und die dazu gelieferte Unterstellung, alles beruhte auf Ausbeutung. Zuletzt wurden auch zunehmend die im internationalen Gesetzgebung festgelegten Menschenrechte der indigenen Völker, haben wir vorhin gehört, als Kriterien der Kritik ins Feld geführt, bis heute. Auf deutsch-mennonitischer Seite stieß diese internationale Kritik vielfach auf Unverständnis. Man fühlte sich in seinem Glauben und in seinen Motiven in Frage gestellt. Zugleich kann aber auch gesagt werden, dass ernste Bemühungen gemacht wurden, die Essenz oder den Kern der Kritik zu verstehen und Anpassungen in den interethnischen Programmen zu machen. Die internationalen Hilfsorganisationen, die als Partner in der Arbeit gesehen wurden, waren da oft die Ratgeber. Vom MCC aus wurde zum Beispiel 1963 der Anthropologe Jakob A. Löwen für eine Bewertung der Nachbarschaftshilfe eingesetzt und von der IMO untersuchte 1974 Hendrik Hack das interethnische Zusammenleben im zentralen Chaco. Ihre Befunde und die von einem Dutzend anderer Sozialwissenschaftler haben wesentlich zum 85-jährigen Lernprozess des interethnischen Zusammenlebens beigetragen. Unabhängig von interethnischen Kontakten gibt es mindestens noch einen weiteren Einfluss, der das Vielvölker miteinander im zentralen Chaco geformt hat und immer noch im Prozess des Formens ist, nämlich die Demokratie als Lehre und als politische Institution. Der demokratische Rahmen wird heute national und international für jegliche Art des menschlichen Zusammenlebens vorausgesetzt. Die Chaco-Mennoniten hat es schon etwas gekostet, diese politische Ideologie parallel zu ihrem biblischen Glauben als maßgebend anzuerkennen. Trotzdem ist der Lernprozess in vollem Gange und beeinflusst besonders den interethnischen Umgang mit Lateinparaguayern. Demokratie sucht Beteiligung im Sinn von gemeinsamem Engagement. Dadurch werden Schnittflächen des Dialogs und des gemeinsamen Handelns geschaffen, die wiederum zur interethnischen Verständigung beitragen. Dabei muss sich klären, so sehen wir es wenigstens, dabei muss sich klären, dass es in einem demokratischen Staat nicht um die Machtausübung von Berufspolitikern geht, das erleben wir oft, auch nicht um sporadische Sicherung von wirtschaftlicher Beute, sondern um die fachgerechte öffentliche Verwaltung unserer gemeinsamen Interessen im Rahmen der lokalen und regionalen Regierungen. Dieses Letzte wird den deutschen Menniten im zentralen Chaco immer deutlicher. Der demokratische Rahmen spannt aber noch weiter und schließt das Prinzip des sozialen Ausgleichs mit ein. Das gehört jetzt auch zum Lernen. Die wirtschaftlichen Starken einer Gesellschaft sind gefordert, proportional mehr Abgaben zu entrichten, damit die weniger Bemittelten in Diensten und Lebensunterhalt berücksichtigt werden können. Jeder hat ein Recht auf Ernährung, keiner darf ohne Gesundheitsbetreuung bleiben. Solche Einstellung muss gelernt werden, denn wenn sie auch anabaptistisch richtig klingt, so mag sie doch dem deutsch-mennonitischen Wirtschaftsdenken ziemlich fremd sein. Soweit etwas über Lernsituationen. Ich gehe jetzt über zu Lerninhalten und will Sie zuerst mit etwas Anthropologie molestieren, um einige Konzepte zu klären. Ich nenne diesen Abschnitt Paradigmenwandel im Lernprozess und erkläre erst mal kurz. Kulturen bestehen bekanntlich aus einer Vielfalt von Strategien, die eine Gruppe Menschen gemeinsam anwendet, um ihr Dasein zu bewältigen oder zu gestalten. Zum Beispiel Kleidung schützt die Gesundheit, Landbearbeitungsmethoden produzieren Nahrungsmittel, Werte orientieren das soziale Miteinander und Paradigmen dienen als Erklärungsmuster, um sich selbst im Verhältnis mit dem Rest der Welt besser verstehen zu können. Also auch eine Strategie, die Paradigmen, die Erklärungsmuster. Strategien sind aber nicht statisch, sondern wandeln als Antwort auf neue Herausforderungen in der Daseinsgestaltung. So verändern sich auch Paradigmen, wenn ihre Erklärungskraft schwindet und neue Erklärungsmuster übernehmen dann das Bedürfnis einer spezifischen Sinngebung. Eine ganze Serie von Paradigmen bestimmen auch die Art und Weise unseres interethnischen Miteinander. Im Folgenden wollen wir einige dieser Erklärungsmuster hervorheben und feststellen, wie sie sich durch den Lernprozess verändern. Und da habe ich keine Untersuchung gemacht, wie viel Prozent schon geändert hat. Ich versuche festzustellen, wo der Prozess läuft. Zuerst einmal zum Komplex Bewertung kultureller Andersartigkeit. Wie läuft das? Welche Paradigmen, Erklärungsmuster laufen dort? Schicken wir einmal voraus, dass in Europa vor 100 Jahren allgemein das Paradigma von höheren und primitiveren Kulturen vorherrschte. Auch die Menniten, die in den Chaco drangen, waren überzeugt von ihrer heiligen Lebensweise oder ihrer heiligen Kultur. Diese schloss eine vermeintliche Überlegenheit in allen Bereichen des religiösen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens mit ein. Zugleich war aber schon ein Prozess des Loslösens im Gange, als die Menniten herkamen, der den mennonitischen Traditionalismus überholte und neue Strategien für einen effektiveren Umgang mit der neuen Heimat ermöglichte. Also die Tradition wurde immer schwächer, als man sich an die neue Umwelt anlehnen, adaptieren musste, neue Strategien aufbauen. Neue Formen der wirtschaftlichen Organisation zum Beispiel oder nationale Anerkennung der Schulen und eine neue Perspektive für Mission, wie wir das schon gesehen haben, wären da als Beispiele zu nennen. Der Boden für neue Lernprozesse war damit eigentlich gelockert. Ein neuer Lernprozess ergab sich für die deutschen Menniten aus dem Integrationsdruck der nationalen Gesellschaft, der sich besonders in der Post-Strößner-Ära immer stärker bemerkbar machte. Gefordert wurde von uns in erster Linie eine größere Öffnung in Linie Sprache, Schulinhalte, politische Beteiligung, administrative Integration. Die Koloniezentren mussten für das interethnische Zusammenleben und für die gemeinsame Verwaltung unter nationalen Modellen aufgemacht werden. Zuletzt folgte noch, und dies ist so ein bisschen wie die Schlagsahne auf die Torte, die Verabschiedung eines Sprachengesetzes, das alle Ethnien dazu verpflichtet, Guarani, die Muttersprache der Mehrheitsethnie, zu erlernen, wenn das nicht Integrationsdruck ist. Der Integrationsdruck dient in mennonitischen Kreisen zu einer ernsten Überprüfung der eigenen kulturellen Andersartigkeit. Mehr Nachdenken über das eigene. Was ist Kern und was ist Schale? In welchen Stücken wollen wir auf keinen Fall nachgeben? Welchen Beitrag können wir zur Neugestaltung der nationalen Kultur und des regionalen Miteinanders liefern? Noch herrscht in der deutsch-mennonitischen Gesellschaft das Bewusstsein, dass ihre Kultur die effektivere im Bereich von Technologie und Verwaltungswesen ist. Jedoch wird auch die Stimme der Erfahrung gehört, dass Indianer diesen effektiven Lebensstil nicht mögen und eine gemütlichere Harmonie in den Großfamilien vorziehen. Auch wird die Stimme der Lateinparaguayer gehört, die nicht bloß leben, um zu arbeiten wollen. Die Forderung nach interkultureller Toleranz wird darum immer mehr in der gegenseitigen Anerkennung und in der Qualität der interethnischen Kommunikation gesehen. Anerkannt soll vor allem werden, dass alle Volksgruppen die gleichen materiellen, sozialen und geistlichen Bedürfnisse haben. Das ist der Ausgangspunkt. Zuerst einmal anzuerkennen, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben. Dass sie aber verschiedene Strategien zur Befriedigung dieser Bedürfnisse anwenden. Dieses wurde besonders auf einem interethnischen Seminar 2006 sehr hervorgehoben. Vier Ethnien, Entlet, Nivakle, Lateinparaguayer, deutsche Mennoniten, waren zusammen für einen Tag des Studiums, um über das friedliche Zusammenleben auf lange Sicht nachzudenken. Und es gab einen Katalog von Empfehlungen, und in allen vier Listen von Empfehlungen stand dieses: Alle Ethnien müssen die kulturellen Andersartigkeiten aller anderen Gruppen annehmen und schätzen. Aceptar las diferencias culturales. Annehmen und schätzen. Wie wird diese Erkenntnis in die Tat umgesetzt, damit der Lernprozess weitergehen kann? Interkulturelles Lernen ist schon ein bescheidener Teil des Schulinhalts geworden. Ich stelle mal bloß fest, Programme der allgemeinen Bewusstmachung werden von mennonitischen Verwaltungen organisiert. Die kirchlichen Gemeinden predigen Nächstenliebe und soziale Verantwortung. In den deutsch-mennonitischen Medien werden Informationen über das Ergehen in den ethnischen Nachbarschaften gegeben. Damit aber die Kommunikation noch mehr zu einem wechselseitigen Verständnis führen kann, wo man hört und gehört wird, fehlt es an der Förderung des interethnischen Dialogs durch dafür bestimmte Institutionen, dafür bestimmte Programme, dafür bestimmte Kanäle. Wir fassen diesen Punkt zusammen. Was in der Bewertung kultureller Andersartigkeit mit einem Paradigma der höheren Kulturen begann, gibt im Lernprozess des interethnischen Zusammenlebens mehr und mehr einem neuen Erklärungsmusterraum, nämlich dem, dass jedes Volk ein Recht auf seine eigene Kultur und auf seinen selbstgesteuerten Kulturwandel hat. Ich glaube, diesen ersten Teil werden Sie schon 100-mal gehört haben. Aber den zweiten Teil, den hört man gar nicht so oft, wenigstens nicht in internationalen Medien und so weiter. Ein Recht auf eigene Kultur und auf einen selbstgesteuerten Kulturwandel. Das, was wir uns entwickeln, das, was wir anders werden wollen, dazu haben wir auch ein Recht, das zu machen. Ein weiterer Paradigmenbereich: Auffassungen über soziale Gerechtigkeit. Als die neoamerikanische Besiedlung des Chaco begann, also alles, was nicht indigen war, teilten die Neusiedler wohl alle das gleiche Paradigma von dem Recht der Eroberung, das haben wir gestern gehört, und der Vollmacht des wirtschaftlich Stärkeren. ein Erklärungsmuster. Wer wirtschaftlich stark ist, hat eine Vollmacht, das zu tun, was ansteht. Oder wer erobert, der besitzt. Das Besitzrecht des Chaco fiel also dem Sieger des Chaco-Krieges und den weißen Siedlern zu, laut diesen Paradigmen. Kriechen wir einmal kurz in die Haut, das wurde gestern von Edgar Neufeld, bist du hier, gefordert. Kriechen wir einmal kurz in die Haut der hier lebenden Indigenen und versuchen zu verstehen, wie diese Eroberung aus deren Perspektive erlebt wurde. Sie wurden von zwei ihnen zu mächtigen Armeen überrannt und verfolgt. Sie verloren ihre Jagdgründe und ihre Subsistenz. Pocken- und Masernepidemien dezimierten sie bis zur Hälfte ihrer Bevölkerung. Gestern wurde sogar gesagt, bis zu einem Drittel. Die Existenzkrise zersplitterte die Gruppen, sehr wesentlich. Die Existenzkrise zersplitterte die Gruppen, nicht mehr Stammeseinheiten, ganz kleine Familieneinheiten, die überall in ganz kleiner Zahl da waren, sich sehr schwach fühlten in diesem Zusammenhang und schickte sie in Wanderungen, oft quer durch den Chaco. Das alles erlebten die Indigenen aus ihrer kultureigenen, animistischen Sichtweise. Ich erkläre mal kurz, da gibt es auch ein ganzes Buch über, das ist da drin auch erklärt. Nach ihrer Weltanschauung existiert in jedem organischen Wesen als Zweitperson eine geistliche Identität mit einer artenspezifischen Energie. Diese Energie ist neutral, kann aber je nach Handhabung durch den Menschen ihm Hilfe oder Schaden leisten. Man gewinnt Kontrolle darüber durch Bekanntschaft mit seiner Identität, mit der Persönlichkeit dieser Energie. Man lernt über die Ursprungsmythe, lernt die Rituale, die damit verbunden sind, die Qualitäten, Wissen um die Erfahrungen und so weiter. Laut Erzählungen indigener Veteranen hätten ihre Schamanen zum Anfang der militärischen Überrumpelung noch fieberhaft nach Ritualen gesucht, um die spezifische Energie der Feuerwaffen zum Schweigen zu bringen, aber vergeblich. Auch die Handhabung der Energien der Epidemien des Weißen Mannes hätten die Medizinmänner ohne Erfolg gesucht. Wohl aber lernten sie in der Begegnung mit Missionaren, anglikanischen und auch mit Menniten, und Mennoniten, dass der Weiße die Medizin für die Handhabung dieser Krankheiten schon kannte und brauchte. Energie in ganz kleinen Kapseln. So stellten sie weiter auch fest, dass die Weißen Orte in der Ferne, kannten, wo Lebensmittel und Eisenwerkzeuge in Fülle lagerten. Die LKWs des Militärs fuhren zum Beispiel jeweils leer hin und kamen beladen zurück. Die Mennoniten waren da keine Ausnahme. Auch sie kannten Wege und Mittel, um an das Cargo zu gelangen. Außerdem kannten diese eine Reihe von Ritualen, die Mennoniten, eine Reihe von Ritualen, um durch große Gärten von Bohnen, Kaffee und Süßkartoffeln Vorräte zu schaffen, die schier nicht enden wollten. Also, hier ist der Indigene, der Heimat und ihrer Subsistenz beraubt, dezimiert und zersplittert, mit angeschlagenem Selbstwertgefühl in Bezug auf die eigenen Strategien zur Bewältigung dieser vom Weißen bestimmten Existenz, verfielen die Indianer nun in das sogenannte Trauma der Überlegenheit des weißen Menschen. Das Trauma von der Überlegenheit des weißen Menschen. Die Jäger und Sammler nahmen teilweise realistisch, teilweise verblendet die Veränderung ihres Jagdgrunds wahr und machten sich auf die Suche nach den geeigneten Strategien zur Anpassung an die neuen Herausforderungen. Das Trauma aber begleitete sie. Währenddessen erlebten die Mennoniten, die andere Seite, die Indigenen als solche, die nach Hilfe suchten, von nah und fern hinzuwanderten und sich von ihren neuen Nachbarn gerne abhängig machten. Vorläufig bestand wenig Bewusstsein darüber, dass hier eine historische Ungerechtigkeit passiert sei und dass die Mennoniten Teil des Apparates waren, der die Gewalt an den Ureinwohnern verübt hatte. Das alles sei auf die Rechnung der Regierung zu setzen, die auch für die Lösungen zuständig sei. Das war die Überzeugung, das ist zum Teil heute noch. Tatsache ist, dass dem Bewusstsein einer Wiedergutmachung ein Paradigmenwandel vorausgehen muss. Vom Recht der politischen und wirtschaftlichen Eroberung zur sozialen Gleichheit und Rechtsmäßigkeit. Wie wird dieser Lernprozess von den deutschstämmigen Mennoniten des zentralen Chaco erlebt? Sind wir dabei, es zu erleben? Alles fing bei uns mit Mitleid an. Durch Kontakte wurde erst privat, dann auch in organisierter Form medizinische Hilfe gegeben. Lebensmittel gingen im Austausch für geleistete Arbeit. Programme der Nachbarschaftshilfe erforderten die Sicherung von Land, die erste Rückerstattung vom Verlorenen. Damit gewann das Konzept von Chancengleichheit Boden unter den Mennoniten. Also doch waren wir beim Lernen. Nur wenn genügend Land gesichert werden könnte, hätten die Indigenen auf lange Sicht eine Möglichkeit, Teil ihrer Autonomie zurückzugewinnen. Chancengleichheit ist mehr als bloß soziale Gleichheit. Es ist Gleichheit plus Rechtsmäßigkeit. Wenn die Indigenen heute damit anfangen, in einem neuen Kontext eine eigene Subsistenz aufzubauen, dann beginnen sie mit einem eindeutigen Rückstand, was Erfahrungen, kulturelle Strategien und Mittel angeht. Darum haben die Nachbarschaftsprogramme dem auch Rechnung getragen. So wird Land zum Beispiel kostenlos übertragen, Infrastruktur mit Projekthilfen aufgebaut, schulische und medizinische Dienste werden kostenlos geleistet, technische Befähigung und administrative Begleitung sollen den Rückstand wenigstens teilweise ausgleichen, der durch die Geschichte verursacht wurde. Der Paradigmenwandel vom Recht des Eroberers und wirtschaftlich Stärkeren zur Chancengleichheit durch Nachbarschaftshilfe wird neuerdings durch die nationale Gesetzgebung auch untermauert. Ja, ich würde sagen sogar überholt. In einem Sonderkapitel der Verfassung werden die Sonderrechte der Indigenen festgelegt. Darin verpflichtet sich der Staat für die Wiedergutmachung der indigenen Leiden durch sozial- und wirtschaftliche Fürsorge. Leider wurden in der Praxis noch keine praktischen Richtlinien oder Programme ausgearbeitet, die der sozialen und wirtschaftlichen Eigenständigkeit und Autonomie der Kommunitäten dienlich sind. Wohl gab es Programme, aber nicht solche, die der wirtschaftlichen Eigenständigkeit und Autonomie der Kommunitäten dienlich sind. Und die Indigenen laufen Gefahr, sich auch weiterhin und noch mehr der Überlegenheit des weißen Mannes auszuliefern. Leider. Wir machen weiter, ein weiterer Paradigmenbereich, die Werteballung um den wirtschaftlichen Existenzkampf. Es war auf einem Wirtschaftssymposium in Philadelphia, Nichtregierungsorganisationen, Lokalregierungen, Kooperativen und internationale Wirtschaftsexperten waren für 3 Tage versammelt, um zu beraten, wie der Wirtschaftskampf wettbewerbsfähiger ausgetragen werden könnte. Auch indigene Akteure waren eingeladen. Nach mehreren Vorträgen und langen Diskussionen machte ein indigener Leiter folgenden Vorschlag. Wir haben nun lang und breit über die Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Können wir uns jetzt einmal über die wirtschaftliche Solidarität unterhalten? Das war seine Frage. Tatsache ist, dass gerade bei den wirtschaftlichen Paradigmen die kulturellen Vorstellungen im zentralen Chaco weit auseinanderklaffen. Für die indigenen Jäger und Sammler gab es eine religiöse Teilerpflicht, was Lebensmittel angeht. Sie bewirkte Harmonie in der Gruppe und wirtschaftliche Absicherung für den Einzelnen. Gegenseitige Abhängigkeit unterstrich freundschaftliche Verbundenheit. Wissen und Können sowie soziale Beziehungen erweiterten die wirtschaftlichen Optionen, auf die man im gegebenen Fall zurückgreifen kann. Das ist auch ein Kapitel, das weitere Erklärungen brauchte, wie das funktioniert. Demgegenüber stehen solche deutschen Prinzipien, die kennen wir alle, wie Unabhängigkeit, Konkurrenz, Reservewirtschaft, Entwicklung, Kapital und Land als Produktionsmittel und so weiter. Um der Thematik dieser Abhandlung gerecht zu werden, gilt auch hier die Frage, wo stehen wir im Prozess des interkulturellen Lernens? Es muss vorausgeschickt werden, dass in 85 Jahren sowohl Mennoniten wie auch Indigene große Anstrengungen gemacht haben, ihr Gegenüber von den jeweils eigenen Paradigmen zu überzeugen. Bei den Indigenen ist das darin ersichtlich, dass sie die neuen wirtschaftlichen Strategien bewusst in ihre bestehenden sozialen Gefüge integrieren. Bei den mennonitischen Nachbarschaftshilfeprogrammen ist es eigentlich institutionelle Zielsetzung, das zu machen. Rein theoretisch ist es schon überzeugend, würde ich sagen, dass in einem interethnischen Szenarium alle Gruppen die gleichen Bedürfnisse haben und dass diese Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen, wenn man in Frieden miteinander leben will. Da sind die materiellen Bedürfnisse wie Ernährung, Gesundheit, Sicherheit, Wohnung, die integrativen Bedürfnisse wie Erziehung, persönliche Würde und das Recht auf eine Kultur und zuletzt auch das Bedürfnis von Selbstbestimmung. Ausleben der kultureigenen Werte und Familienorganisation zum Beispiel und so weiter. Jede ethnische Gruppe des zentralen Chaco anerkennt schon, würde ich sagen, diese Bedürfnisse für die anderen, für sich und für die anderen. Aber hier kommt der Haken. Die Solidarität zu ihrer Erfüllung wird in erster Linie in der eigenen Gruppe ausgelebt und wahrgenommen. In diesem Zusammenhang ist Wettbewerbsfähigkeit kein überzeugendes Erklärungsmuster. Wenn jeder für seine eigene Gruppe streitet, dann schafft Wettbewerbsfähigkeit eigentlich nicht Harmonie und auch nicht Frieden. Wohl stimmt es, dass der globale Markt den belohnt, der bei niedrigsten Kosten höchste Qualität produziert. Zugleich hat man aber auch gelernt, dass Diversifizierung in der Produktion vor der Tyrannei des Marktes schützen kann. Eine andere Seite. Das praktizierten die Indigenen schon immer im Umgang mit ihrer jeweiligen Umwelt, eine Diversifizierung. Und Diversifizierung macht Raum für verschiedene Talente. Und das, was wiederum die Türen für mehr wirtschaftliche Ergänzung öffnet. Also ich würde sagen, nicht indigene Abhängigkeit, Dependenz, und auch nicht mennonitische Unabhängigkeit, Independenz, bräuchten weiterhin Debattenpunkte zu sein, sondern die Interdependenz im Sinne von Ergänzung. Man kann sich das so vorstellen, dass die verschiedenen Ethnien im zentralen Chaco gezielt ihre spezifischen Lebensräume gestalten, auch spezifische wirtschaftliche Nischen ausfüllen und diese in Ergänzung mit dem erweiterten Wirtschaftsgefüge zum Zuge kommen lassen. Verschiedene Interessen und Gaben, verschiedene berufliche Vorbereitungen und verschiedene kultureigene Präferenzen würden damit berücksichtigt. Ein gesundes Zusammenspiel von vielseitigen Wirtschaftsnischen ist aber nur möglich, wenn eine fließende Kommunikation zwischen den Gruppen besteht und wenn Führungskräfte die Verantwortung für die Gegenseitigkeit wahrnehmen. Das hat Michael ja auch schon gesagt. Es muss irgendwie ein Management von dieser Gegenseitigkeit da sein. Jedes Projekt, jede weitsichtige Planung stellen dann die Frage, wie wirkt sich unsere Planung auf die anderen Nischen aus? Werden mit unseren Projekten die Bedürfnisse aller Teilnehmer des Zusammenlebens berücksichtigt? Eine Zukunftsprojektierung, die bei allen Ethnien des zentralen Chaco zusehends Sorge bereitet und auch Thema dieses Seminars ist, ist die Handhabung von Landbesitz. Für einen Teil der nationalen Bevölkerung und ganz besonders für Regierungsbeamte hat das Chaco-Land in den letzten 30 Jahren einen ausschließlich kommerziellen Wert gehabt. Es wird auf der Landkarte erbeutet und dann zu Wucherpreisen an Ausländer verschachert. Auch deutschstämmige Mennoniten sind daran beteiligt gewesen. Genossenschaftlich gehen die Mennoniten aber viel gezielter vor. Mit einem dafür bestimmten Fonds werden Landstücke gekauft, parzelliert und an interessierte Mitglieder auf Kreditbasis weiterverkauft. Dadurch kommen auch junge und weniger bemittelte Produzenten auf die Beine. Dieses gleiche Modell ist auch im Landreformgesetz der Regierung festgeschrieben. wenn sie es nicht wussten. Wir haben es bloß noch nicht gesehen in der Praxis. Kommt in der Praxis ja nicht zur Durchführung. Die Indigenen wiederum, die schon, wie schon weiter oben erläutert, sind durch den Chaco-Krieg und die darauf folgenden Transmigrationen von ihren Jagdgründen enterbt. Ihre heutigen Bestrebungen sind, dort Landstücke zu sichern, wo sie sich seither ansässig gemacht haben. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, das Land produktiv zu erschließen, sondern um einen sicheren Rückzugsort zu haben, wo sie niemand mehr wegschicken könnte. Hier können sie in Ruhe und Gelassenheit oder wie sie sagen, con tranquilidad, gemäß ihrer Familienorganisation und nach kultureigenen Werteorientierungen leben. Von hier aus möchten sie mit den anderen Akteuren des Chaco in Ergänzung ihre Subsistenz aufbauen. Dieses indigene Verständnis von Landsicherung darf nicht mit den berüchtigten Reservaten anderer Länder verwechselt werden. Es ist eher ähnlich wie bei den Menniten. So sehen die Indigenen auch Land als den Stützpunkt ihrer kultureigenen Präferenzen. Man braucht eine Basis dafür. Noch sind sie in vollem Prozess, die indigenen Gruppen, sind in vollem Prozess, ihr neues Lebensprojekt auszuarbeiten, also die neue Anpassung, die kultureigene Vorstellungen mit den neuen Strategien zu vereinheitlichen. Das nennen wir ein Lebensprojekt. Der christliche Glaube ist Bestandteil dieser Suche und liefert schon die Basis für die Normen des Zusammenlebens in den Siedlungen, in den Kommunitäten. Die Familienstrukturen werden größtenteils beibehalten, die traditionellen. Die Schulen wiederum bereiten eine Jugend vor, von der erwartet wird, dass sie sich am regionalen und nationalen Geschehen voll beteiligen wird, wenn auch mit der Kommunität als operationale Ausgangsbasis. Stellen wir nun noch einmal die Frage nach dem mennonitischen Lernprozess. Erfolgreiches Lernen könnte dort festgestellt werden, wo die Wahrnehmung der Grundbedürfnisse der anderen Volksgruppen auch zu einem gewissen Maße von Solidarität diesen gegenüber gewachsen ist und das im Sinne einer wirtschaftlichen Ergänzung, die für diese Freiräume für ihre Lebensprojekte schafft. Soweit über dieses Thema und ganz kurz noch etwas über theologische Paradigmen im Lernprozess. Für diejenigen, die wir uns mit der christlichen Lehre identifizieren, dürfte das Konzept vom Paradigmenwandel eine bekannte Sache sein, da es in sehr wirksamer Weise von Jesus angewandt wird, um neue Denkmuster für ein neues Zeitalter einzuführen. Er sagt immer, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch. Eines der Vermächtnisse, die Jesus seinen Nachfolgern hinterließ, ist das Gebot zur Einheit. Paulus hat das in einer interkulturellen Situation so erklärt, gerade von Heinz-Dieter Giesbrecht zitiert. Der Zaun, der verschiedene Völker auf Distanz voneinander hielt, ist abgebrochen und sie haben jetzt alle das gleiche Bürgerrecht. Sie sind alle Gottes Hausgenossen. Ein neuzeitliches Erklärungsmuster spricht von der Einheit, die durch das Wirken des Heiligen Geistes besiegelt ist. So wie der Heilige Geist in der Urgemeinde die Kommunikation zwischen verschiedenen Völkern ermöglichte, so wirkt er auch heute Bande der Einheit, die um den ganzen Globus spannen. Im zentralen Chaco sind wir auf dem Weg, Grundelemente in den verschiedenen Kulturen zu entdecken, mit Hilfe des Heiligen Geistes, die uns christlich vereinen. Soziale Harmonie wäre eines dieser Konzepte. Warum? Bei den Indigenen zählt es zu den dominanten Werten, denen sich Beziehungen in Familie, Gesellschaft und Wirtschaft unterordnen müssen. Auch bei den Lateinparaguayern wird die Person, die Ruhe und Gefasstheit ausstrahlt, über soziale Zeit verfügt und geduldig bis morgen warten kann, hochgeschätzt. Für deutsche Anabaptisten ist das Prinzip der Gelassenheit eine Glaubenssache. Das ist bekannt? Das Prinzip der Gelassenheit, die da fordert, in allem auf Gott zu vertrauen und lieber Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. In diesem teilweise gemeinsamen Wertekomplex nähern wir uns dem biblischen Verständnis von Shalom, Ein hebräisches Konzept, das friedliche und gerechte Beziehungen zwischen Mensch und Mensch und zwischen Gott und Menschen zum Inhalt hat. Die Frage drängt sich uns auf, wie Shalom für die interkulturelle Situation des zentralen Chaco aussehen müsste. Was sagen die mennonitischen Auslegungen? Was sagen die sonntäglichen Predigten zu dem Thema? Die allgemeine Interpretation scheint zu sein, laut meiner Beobachtung, dass Shalom einen alles einschließenden Frieden beinhaltet, den wir gerne möchten. Dieser Friede fängt mit der Verständigung zwischen Gott und Mensch an und ergänzt sich durch die Kommunikation von Mensch zu Mensch. Dabei kommt es zu einer Versöhnung zwischen Gott und Mensch, die sich wiederum durch eine Aussöhnung von Mensch zu Mensch ergänzt. Zuletzt befestigt sich dieser Friede durch eine beständige Beziehung von Mensch zu Gott, was die Menschen befähigt, gesunde Beziehungen zueinander zu pflegen. Für das interethnische Miteinander hat das notwendigerweise zur Folge, dass die Beziehungen sich vertiefen. Die Verständigung wächst, die Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln öffnet neue Wege, um soziale Gerechtigkeit zu fördern. Unterwegs erweitern sich die interkulturellen Horizonte und die Erkenntnis kann wachsen, dass man die von Christus gebotene Einheit erlebt. Dankeschön.
Dankeschön auch. Wir haben noch Zeit für Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen.